Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Kompressor-Spezialausgabe. Der Attentäter von Halle schrieb vor seiner Tat einen 11 Seiten langen Text, der sich liest wie eine Spielanleitung. Ausführlich erklärt er da seine Waffen, wie beim Punktesammeln nennt er 4 Achievements, 4 Ziele, darunter so viele Anti-Weiße wie möglich zu töten. Selbstgesteckter Bonus, sterbe nicht. Per Helmkamera übertrug er seine Morde live im Internet, genauso wie es vor ihm der Attentäter von Christchurch tat. Die Ähnlichkeit zu handelsüblichen Ego-Shooter-Spielen nicht zu übersehen. Wir sprechen hier im Kompressor heute eine Stunde lang über die Gamification von Terror. Und dabei möchten wir ausdrücklich nicht nochmal die berühmte Killerspiel-Debatte aufwärmen. Wohl aber möchten wir darüber reden, wie innerhalb der Computerspielszene mit rechter Gewalt umzugehen ist. Welche Verantwortung tragen Spielerinnen, Entwickler, aber auch Plattformen und die Branche selbst? Dazu schon mal 2 Meinungen aus der Community.
Hi, hier ist Dominik Johann. Ich bin Game Designer. Dass Leute, die Gewaltakte ausüben, ein Computerspiel installiert haben, ist für mich Korrelation und nicht die Ursache im Kern. Es sind halt nicht Spieleentwickler und ihre Produkte, die verurteilt werden sollten, sondern die abartige Waffenkultur und Industrie und im Fall von Halle eben auch Strukturen, die Rechtsextremismus tolerieren und im Zweifelsfall sogar begünstigen.
Hi, mein Name ist Martin Pittenau, ich bin von den Coding Monkeys. Wir machen digitale Brettspiele, zum Beispiel Carcassonne für iOS. Ich denke, die Branche täte gut darin, die Beißreflexe, die man sich angewohnt hat, in Sachen Killerspieldebatte mal zu überdenken. Es hilft halt nichts, wenn man immer nur schreit, hier, es gibt eine Studie, da haben Computerspiele nichts mehr zu tun. Und gleichzeitig aber offensichtlich ist, dass Games und Gamerkultur durchaus auch Unterschlupf bieten für problematische Situationen und Personen.
Wir sprechen heute über die Gamification von Terror im Kompressor. Wissenschaftlich nachgewiesen ist, es gibt keine einfachen Zusammenhänge zwischen dem Konsum gewalthaltiger Computerspiele und tatsächlichen Gewalttaten. Andererseits ist es kein unglücklicher Zufall, dass sich der rechtsextreme Terrorist von Halle augenzwinkernd und sehr ausdrücklich an ein games-affines Publikum gewandt hat. Ich begrüße jetzt bei mir im Studio Ray Grimm, Redaktionsleiterin von gamespro.de, einem der wichtigsten Portale für Games in Deutschland, den Kultur- und Medienwissenschaftler Christian Huberts, Redakteur unter anderem bei der Zeitschrift für Gameskultur WASD, und Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes Game. Schön, dass Sie 3 hier sind. Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Lassen Sie uns zunächst über den Ist-Zustand sprechen, Herr Falk. Wir haben vorhin bei diesen Beißreflexen oder von den Beißreflexen auf beiden Seiten gehört. Bundesinnenminister Seehofer hat nach den Morden von Halle ja gefordert, die Spielebranche mehr unter die Lupe nehmen zu wollen. Sie oder die Branche hat die Verantwortung weit von sich gewiesen. Aber haben Sie nicht auch sofort so ein Unbehagen gespürt, als Sie diese Spieleinszenierung beim Hallenser Attentäter gesehen haben?
Für uns war es am Anfang wichtig, erstmal deutlich zu machen, dass so eine pauschale und einseitige und auch ja, hilflose und auch wirklich nicht besonders schlaue Äußerung von dem Bundesinnenminister, dass das nun wirklich überhaupt nicht weiterhilft in so einer Debatte. Und da kann ich auch wirklich in der Gamesbranche viele Entwicklerinnen und Entwickler und auch viele Spielerinnen und Spieler verstehen, die einfach sagen, das hatten wir jetzt wirklich lange, diese Killerspieldebatte. Und wenn dann jemand wiederkommt und so verkürzt und populistisch eine Aussage trifft, wo wir das Gefühl haben, also das geht ja nun wirklich an jedem Thema vorbei und widerspricht allem, was wir schon vor 10 Jahren ausgefochten haben in dieser Gesellschaft und eine Anerkennung, die wir auch verdienen, dann ärgert das die Leute einfach. Und das finde ich, da darf man sich dann auch Luft machen. Und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut zu sehen, dass auch sehr viele Influencer, sehr viele Leute, die sich dazu geäußert haben, gefordert haben, ganz klar der Verantwortung gerecht zu werden als Gesamtgesellschaft gegen Rechtsradikalismus, gegen Extremismus, was zu tun, aber dann doch nicht mit Scheindebatten, sondern mit den Fragen, die jetzt wirklich wichtig sind.
Nichtsdestotrotz, also ich habe gerade schon gesprochen über dieses Manifest. Es gibt die Verbreitung des Videolinkes bei Twitch. Wir haben ja auch wirklich immer wieder diese Radikalisierung, die wir ganz, ganz deutlich sehen können, eben auch jetzt nachgewiesenermaßen bei dem Attentäter von München in der Retrospektive. Welchen Anteil trägt denn die rechte Spielekultur an diesem Attentat aus Ihrer Meinung?
Also ich würde mal bezweifeln, dass es eine rechte Spielekultur gibt. Das klingt schon wieder wie eine definierte Einheit, die da irgendwo ist. Ich finde, der bayerische Innenminister hat es ein paar Tage später, wahrscheinlich hat er sich das Thema ein bisschen näher angeguckt, ganz gut auf den Punkt gebracht. Denn er hat gesagt, es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass die Spielebranche bzw. die Spiele-Community stärker unterwandert wäre durch Rechtsradikale als der Rest der Gesellschaft. Das heißt ja nicht, dass es da nicht natürlich Probleme gibt, so wie es in jeder Kneipe bei einer Diskussion, die hochkommt und wo man sich einmischen muss und wo man Verantwortung trägt, bei solchen Tendenzen dagegen vorzugehen. So gibt es auch in der Games-Branche. Aber man kann das eben nicht rausgreifen und so tun, als wäre das jetzt die Ursache des Problems des Rechtsradikalismus in Deutschland.
Genauso stellt das ja auch Rezo gerade aktuell dar in seiner Kolumne in der Zeit. Rezo, der Mann, der vor den Europawahlen, ich glaube, 16 Millionen Abrufe hatte für seine Seite, in der er wirklich mit der CDU abgerechnet hat. Er argumentiert ähnlich, also die Fleischverkäuferin spielt U-Bahn Candy, in der U-Bahn Candy Crush, Kinder spielen Minecraft. Im Grunde spielt die halbe Republik, die können wir jetzt nicht grundsätzlich unter Generalverdacht stellen. Wie und wo sehen Sie aber möglicherweise doch einen Nährboden für rechte Radikalisierung bei diesen Spielen, Christian Huberts?
Genau, also wie gesagt, kann man das Problem jetzt nicht auf die gesamte Spielekultur übertragen und angebliche monokausale Zusammenhänge helfen uns da jetzt auch nicht weiter. Was ich aber durchaus beobachte und was auch viele Experten auf dem Gebiet der Extremismusforschung beobachten, ist ja, dass im gesamten Internet und eben speziell auch in der Netz- und Spielekultur solche Radikalisierungsprozesse mittlerweile ablaufen. Eben weil dort Leute ja einfach erstmal über einen unverfänglichen Gegenstand vernetzt sind, wie Spiele, das ist schön harmlos. Und in diesem Zusammenhang, beim Fußball ist es ähnlich, eben Ideologie streuen können. Und das funktioniert eben oft nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, dass dort der beinharte Neonazi seine Nazi-Parolen sagt, sondern es ist eher ein schleichender Prozess der Normalisierung, der dort stattfindet. Und den, da muss man auch nicht groß recherchieren, den entdeckt man schnell, wenn man in Online-Spielen unterwegs ist oder auf Distributionsplattformen wie Steam. Da wird viel rechtsradikale Symbolik genutzt, oft nur zur Provokation, aber eben mittlerweile in einer Menge, die es eben zu einer Art Normalzustand macht. Oder auch antifeministische, sexistische Beleidigungen zum Beispiel, die dann eben auch teilweise gar nicht mehr wahrgenommen werden als etwas, was problematisch ist. Oder sagen dann halt Leute, ja, das muss man halt aushalten, das ist Teil dieser Kultur. Und dort kann eben eine Radikalisierung stattfinden. Menschen gewöhnen sich an diese Begriffe und können dann die nächsten Schritte nehmen. Das passiert nicht sonderlich oft, aber es muss auch nicht sonderlich oft passieren. Da reicht es dann eben, wenn Einzelne von diesem Ort weitergeführt werden auf noch radikalere Plattformen wie 4chan, die es in der Netzkultur gibt.
Herr Huberts, Sie haben gerade Stream schon geschildert und es gibt einen sehr, sehr, finde ich, ja, guten Artikel von Ihnen darüber, wie Stream gerade wirklich unterwandert wird von rechten Gruppen. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht so recht wissen, was da genau passiert, wie das so aussieht. Was sind so Beispiele? Sie sagen, Sie haben gar nicht furchtbar tief einsteigen müssen, um schon ziemlich geschockt zu sein.
Genau, ich habe gerade heute erst wieder mal ein bisschen gesucht auf Steam. Man muss eigentlich nur halt beliebige Suchbegriffe so aus diesem Feld nehmen. Ich habe heute mal wieder nach dem Namen des Attentäters von München gesucht und da stößt man halt sofort auf Gruppen, die diesen Amokläufer nach wie vor huldigen, kann man sagen. Teilweise ist diese Kommunikation schon ein bisschen veraltet. So, Steam passt mittlerweile schon besser auf, aber es ist halt immer noch so, dass diese Gruppen und auch Nutzer, die sich Namen von Attentätern geben, in Halle war das jetzt auch häufiger der Fall, in Christchurch gab es hunderte Accounts, die sich Namen oder halt Meme-Anspielungen des Attentäters angeeignet haben, um dort entweder das zu provozieren oder eben auch weiterzuführen auf andere Webseiten. Also das ist ein Problem, was dort nicht so wirklich unter Kontrolle gebracht wird, wo auch zu wenig getan wird, meiner Meinung nach. Und eben sowas zu verhindern, weil wie gesagt, man kommt dann von diesen Seiten schnell weiter auf Seiten wie 4chan, aber auch so in die klassische rechtsextreme Szene. Die identitäre Bewegung ist auch auf Steam präsent, die AfD ist präsent und man findet immer wieder auch YouTube-Links zu geschichtsrevisionistischen Videos oder zu Online-Shops, wo man dann Hakenkreuz-T-Shirts kaufen kann. Mhm. So unterstützt man einfach so drauf.
Ray Grimm, auf Ihrer Seite auf gamespro.de, da geht es ja viel auch einfach um Community Management. Wie sind Ihre Erfahrungen in dieser Hinsicht? Was erleben Sie da? Wo gibt es Probleme?
Also im Prinzip letztendlich, wir haben auch eine große Community und sehr, sehr viele Gamer natürlich auf der Seite. GamePro richtet sich an Core-Gamer und das heißt natürlich haben wir sehr, sehr viele Leute auf der Seite, die ihr dann eben auch kommentieren, miteinander reden. Ist ja auch schon eine sehr, sehr alte Seite, eine sehr alte Community und auch wir merken natürlich immer mal wieder, problematische Inhalte in den Kommentaren, wo dann nicht nur gestritten wird auf einer, sagen wir mal, harmlose Ebene, sondern gerade wenn es eben um Themen geht wie Darstellung von Frauen in Spielen oder einfach, wenn ein großer Titel wie jetzt aktuell einfach wieder das neue Call of Duty rauskommt, wo viel über, ja, auch nicht nur Ideologien, sondern auch Darstellungen geredet und auch gestritten wird. Und auch da merken wir immer mal wieder einzelne Tendenzen. Ich muss aber dazu sagen, dass es bei uns tatsächlich bei Einzelfällen geblieben ist, also weil unsere Community, einmal ist sie teilweise sehr, ich möchte nicht sagen selbstreinigend, aber da ist auch nicht immer die Toleranz dafür da, plus wir haben auch aus dem Grund einfach Community Manager, die sich genau darum kümmern und einfach dafür sorgen, dass da nichts eskalieren kann oder auch soll. Das heißt, wir sind auch sehr, sehr schnell darin, wenn es darum geht, einfach Leute zu bannen, Leute von der Seite zu verbannen, Leute aus der Community zu schmeißen. Auch ähnliches bei unserer Schwesterseite der GameStar, wo theoretisch, die hat eine längere Legacy, die hat gerade eine sehr, sehr PC oder eine PC-affine Legacy. Das heißt, da geht sehr viel mehr Richtung Steam. Auch da wird Berichterstattung über ähnliche Probleme, wie wir gerade gehört haben, findet dort eher statt als zum Beispiel bei uns. Oder halt auch, es wird, sagen wir mal, die Hakenkreuz-Debatte, die in den letzten Jahren eben auch rund um Computerspiele stattgefunden hat, gerade in Bezug auf Wolfenstein, die war da immer sehr, sagen wir mal, viel größer. Das heißt, dass es auch tendenziell zu vielen Problemen kam und auch da sind wir halt einfach relativ radikal losgegangen, wenn es darum ging, diese Gesinnungen auch nicht bei uns zu tolerieren.
Herr Falk.
Ich finde, es fasst es ganz gut zusammen, nämlich, dass es eine Vielzahl von Angeboten gibt. Sie haben es richtig gesagt, fast die Hälfte der Deutschen spielt. Und genauso vielfältig wie die Spielerinnen und Spieler sind, so vielfältig sind auch die Angebote. Das heißt, es gibt in dieser großen Vielfalt von Angeboten gibt es solche Angebote, wie eben gehört, die gut darauf achten, wo die Community auch selbstreinigende Mechanismen hat, Netiquetten und so weiter, wo natürlich auch der Anbieter was dafür tun kann, über Community Manager und so weiter. Und es gibt vielleicht auch andere Angebote, wo das nicht funktioniert. Was ich mich aber frage, also wie gesagt, eine breite Vielfalt. Was ich mich aber frage, wie kann eigentlich der Eindruck entstehen, die Games wären irgendwie das Problem, also diese Verallgemeinerung auf Games. Und da ist mir aufgefallen, dass die Beispiele, die jetzt immer genannt werden, sind eben Steam, das einzige Angebot aus wirklich dem Spielebereich, und 4chan, 8chan. Stark in der Diskussion stehen solche Plattformen, wo man erklären muss, und das ist, was wir in den letzten Tagen viel gemacht haben, auf politischer Ebene zu erklären, 4chan, 8chan, 8chan sind keine Gaming-Angebote, sondern die Tatsache, dass da Games ein ganz großes Thema sind, das sagt eher was darüber aus, was ist das Medium der aktuellen Zeit, was ist das, was Fernsehen abgelöst hat, was ist das, was im Moment diskutiert wird. Das macht aber eine Kommunikationsplattform nicht zu einem Spiel. Und ich befürchte, viele können nicht unterscheiden, was ist das Spiel und was ist eine Kommunikationsplattform, wo Spielinhalte thematisiert werden.
Christian Huberts.
Genau, das haben wir, da herrscht der Konsens, dass jetzt die Spiele selbst, dass man die jetzt nicht so einfach in einem Kausalzusammenhang da stellen kann, sondern eher die Communities. Und da würde ich zumindest widersprechen, dass diese Angebote, wie Sie es genannt haben, so schön feinsäuberlich getrennt sind. Das sind sie eben nicht, es ist vernetzt, es blutet ineinander über. Man hat diverse 4chan-Gruppen auf Steam, wo dann auch derselbe Humor in Anführungszeichen wie auf Steam herrscht, wie auf 4chan herrscht. Und umgekehrt hat man eben Spielediskussionen auf 4chan. Und spätestens seit 2014, als die sogenannte Gamergate-Bewegung, eine Gruppe quasi von Core-Gamern, wie man sie gemeinhin nennt, weil sie sehr gezielt versucht haben, Spielentwicklerinnen, SpieljournalistInnen über Online-Harassment ruhigzustellen, ihre Adressen veröffentlicht haben, Morddrohungen veröffentlicht haben. Spätestens da gab es gerade im internationalen Kontext eine starke Vernetzung eben dieser Gaming-Gruppen, die verhältnismäßig klein sind. Es geht hier auch wieder nicht um einen Generalverdacht, aber die haben sich seit 2014 eben massiv vernetzt, auch eben mit anderen Plattformen wie 4chan und 8chan. Da konnten sie halt das Doxing betreiben, das Harassment betreiben, sich organisieren. Und genau da konnte man auch seit 2014 beobachten, die Annäherung an eine rechte Szene, an die Alt-Right in Amerika, aber auch international einfach an rechte Gruppierungen, die halt sehr schnell gemerkt haben, dass sie dort radikalisierbare, junge, wütende Männer haben, denen sie eben gezielt Angebote machen können. Und das wurde halt nicht ernst genommen in den letzten 5 Jahren. So, es wurde ihm gesagt, das ist halt eine andere Plattform, das ist eine andere Kultur, das ist die Meme- oder die Netzkultur, damit haben wir nichts zu tun. Mag sein, dass die Überschneidung nicht komplett, nicht riesig ist, aber es gibt diese Überschneidung und die wirkt halt bis heute negativ.
Herr Falk schüttelt den Kopf. Sie sind dran.
Also letztendlich ist es halt so, dass da oft keine Transferleistung stattfindet. Also weil letztendlich ist es ja, gerade Gamergate war einfach, wurde nicht so ernst genommen, wie es an vielen Punkten hätte ernst genommen werden müssen. Es wurde quasi, da wurde halt auch tatsächlich eher über den Game-Aspekt gesprochen und weniger über das, was tatsächlich passiert ist. Also diese Morddrohungen, gerade gegen Entwicklerinnen, gegen Kolleginnen aus dem Journalismus, die dann auch teilweise einfach die Branche verlassen haben, weil sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben. Und ich hab neulich was Interessantes gelesen, und zwar, wie man diese kleinen Gruppierungen nennt, die ähnliche Interessen, sich durch ähnliche Interessen zusammenfinden. Also diese Small Network Theory, wo quasi Leute mit einem ähnlichen Interesse einfach zusammenfinden und dann meinetwegen teilweise durch ein Event merken, okay, sie haben noch mehr Gemeinsamkeiten als eigentlich gedacht. Ja. Und in dem Fall war es dann halt tatsächlich dieses große Interesse, wodurch man sich gefunden hatte, war erst Gaming, was an für sich harmlos ist. Und dann hat man halt gemerkt, dann kam dieser Effekt einfach durch diesen, bei Gamergate war es einfach der Brief von dem Ex-Freund einer Entwicklerin, der behauptet hat, sie würde sexuelle Gefälligkeiten gegen positive Reviews quasi eintauschen. Und das war dann etwas, da kam auch wieder dieser Bias-Reflex, über den wir vorhin gesprochen haben, dieses Frauen, die erschleichen sich positive Reviews ihrer Spiele durch sexuelle Gefälligkeiten. Und das ist auch noch eine Feministin und Frauen sollen doch allgemein aus dieser Branche rausgehen. Und das wurde einfach in diesem Kontext, wurde wirklich zu sehr auf das Gaming geguckt und weniger auf, was ist denn das große allgemeine Problem? Einfach diese Frauenfeindlichkeit, die davor geherrscht hat. Und das ist halt, ich glaube, da wurde einfach ein bisschen zu sehr auf die falsche Ecke geguckt.
Das letzte Wort vor den Kulturnachrichten gerne an Sie, an den Branchenchef sozusagen.
Ich glaube, Sie haben gesagt, ich hatte den Kopf geschüttelt. Das sah eher so aus, weil ich glaube, das, was wir jetzt analysiert haben, ist zutreffend. Mhm. Und man muss immer wieder darauf Wert legen, dass es Probleme gibt, die es zu besprechen lohnt, dass man aber nicht verwechseln darf, die lautstarke Beteiligung von wenigen, die leider besonders die besonders stark kommunizieren und die besonders stark im Vordergrund stehen, aber gar nicht die Mehrheit der Community repräsentieren, weil leider diejenigen, die gemäßigt sind und die vielleicht auch anderer Meinung sind, gar keine Lust haben, in solche Netzdebatten einzusteigen, wenn sie zu hart geführt werden. Das kennt vielleicht jeder von Facebook, wo man denkt, boah, ich da jetzt unter diese populistischen Kommentare noch einen daneben setze und dann 2 Stunden damit beschäftigt bin, Leute überzeugen zu wollen, die sich eh nicht überzeugen lassen, lasse ich es lieber. Das heißt, die lautstarke Minderheit, da müssen wir was dagegen tun. Aber es bleibt eine Minderheit und dessen muss man sich gewahr sein. Wir haben auf der Gamescom immer ein Leitthema und in den letzten 2 Jahren haben wir ganz bewusst Leitthemen gesucht, die genau das adressieren, nämlich Vielfalt gewinnt, also die Vielfalt in den Vordergrund zu stellen und Community, das war dieses Jahr das große Thema, um eben auch die Leute zu stärken, die für eine Vielfalt eintreten, die gegen Rassismus eintreten und die dann vielleicht noch lautstärker deutlich machen müssen, wir sind die Mehrheit und nicht ihr.
Herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Kompressor-Spezials zur Gamification des Terrors. Nur noch mal fürs Protokoll. Die Anschläge von Halle haben ursächlich sehr wahrscheinlich nichts mit Computerspielen zu tun. Wie aber sorgt man dafür, dass die Szene nicht länger Nährboden für rassistische und antisemitische Gruppen bietet? Das bespreche ich mit meinen Gästen. Ray Grimm, Redaktionsleiterin von GamePro.de, Christian Huberts, Kultur- und Medienwissenschaftler und Redakteur der Zeitschrift für Gameskultur WASD und Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes Game. Herzlich willkommen zurück, Sie drei.
Hallo.
Werden wir mal konkret. Also eine Plattform wie Steam, die wimmelt nur so von Nazi-Symbolik. Da werden Gegner in Konzentrationslager geschickt, vor allem aber provozieren sich die Spieler untereinander mit Nazi-Sprüchen. Da wird gegen Minderheiten ausgeteilt, dass es einen gruselt, die Foren triefen von Hass. Aber wie weit kommt man da mit Zivilcourage, mit Widerrede? Also braucht es da nicht möglicherweise wirklich sowas wie so einen Zusammenschluss, so eine Art Anti-Gamer, weiß ich, oder Gamer-Antifa oder so? Was halten Sie von der Idee?
Also Anti-Gamer finde ich schon mal schwierig auf so einer Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztendlich glaube ich, es braucht keinen offiziellen Zusammenschluss. Also sehe ich jetzt eigentlich wenig Sinn darin, weil ich glaube einfach, dass es schon, ich möchte nicht sagen, dass es inoffizielle Zusammenschlüsse gibt, aber ja, man sieht es ja, dass quasi auch sich gegen sowas aufgelehnt wird, wenn Leute sowas, entweder solche Leute werden wirklich radikal ignoriert, was ich teilweise auch nicht für die schlechteste Möglichkeit halte. Nicht, dass, es ja, dass ich sage, man sollte ignorieren, was sie sagen, sondern einfach wirklich nicht drauf eingehen, nicht dieses, vielleicht auch manchmal nicht dieses einen Streit suchen, den sie provozieren wollen. Aber an anderen Stellen wird das eben gemacht und dann wird eben gesagt, halt, also ich will jetzt nicht sagen, was sie gesagt wird, aber einfach reicht jetzt.
Sie haben ja auch gerade vorhin geschildert, dass das bei Ihnen offenbar auch ganz gut funktioniert mit dieser inneren Reinigung, mit dieser Hygiene aus der Community heraus. Aber ist das wirklich das probate Mittel?
Naja, also bei Steam funktioniert das halt nicht, aber Steam ist auch tatsächlich zu groß, glaube ich, um es auf diesem Level zu organisieren, eben weil die Gruppen dann auch oft, also das sind zwar dann durchaus auch Gruppen, die mit anderen Gruppen wiederum vernetzt sind, aber es ist dann, findet so im eigenen, in der eigenen Blase statt. Hier muss letztlich eigentlich der Anbieter Valve besser moderieren. Sie haben auch Community-Standards, die eigentlich ganz klar formulieren, dass Hassbotschaften nicht erwünscht sind. Auch aus Spaß, auch als Witz. Das steht explizit so in den Community-Standards. Das wird ja oft dann so als, ja, als Argumentation benutzt, es wäre ja nur Spaß, das hat man auch in der deutschen Community, hört man es oft, naja, die meint es ja nicht so, die wollen provozieren, aber hier müsste eigentlich härter durchgegriffen werden. So, und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, viele Dinge unkompliziert rauszufiltern. Bei Dingen, wo die halt ein bisschen cleverer Propaganda streuen, wird es dann schwieriger. Da brauchst dann ja sowas wie einen zivilen Konsens, dass die anderen Gamer sagen, hier, ich habe hier etwas entdeckt, das ist jetzt von der Bilderkennungssoftware nicht als Hakenkreuz zu erkennen, aber ich sehe es, ich melde das, ich behandle das nicht als Spaß, sondern ich verstehe, dass das hier im Zweifelsfall zu einer Normalisierung beiträgt.
Das heißt also, Stichwort Community Management ist ein ganz wesentliches. Da wird aber im Moment doch für meine Begriffe äußerst wenig getan, auch in Deutschland wahrscheinlich zu wenig, oder?
Überhaupt nicht, muss ich absolut widersprechen. Ich weiß nicht, auf wie viele Spiele Sie Ihr Urteil beziehen, aber die ich kenne, und das gilt für Steam genauso für die Spiele, die Meldefunktion ist inzwischen Standard. Mhm. Und die Unternehmen haben auch ganz klare Regularien, dass die Spieler gesperrt werden oder sogar einfach komplett ausgeschlossen werden, Profile gelöscht werden, wenn bestimmte Sachen passieren. Das setzt aber voraus, dass die Community natürlich auch ein Bewusstsein hat und nicht ich als Spielerin oder als Spieler nicht sage, ich bin ja nicht so, deswegen ignoriere ich das, sondern zu sagen, nee, das toleriere ich nicht, weil ich und mit mir die Mehrheit der Community, wir stehen da nicht dahinter, wir melden das und geben den Anbietern dann auch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen und die müssen auch dagegen vorgehen. Das ist aber schon der Fall im Moment und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt dahin, dass das besser funktioniert, sozusagen sich diejenigen, die Hoheit zurückholen in solchen Fällen, wenn sowas passiert, die Mehrheit haben.
Ich wollte noch mal fragen, also wenn Sie sagen, dagegen vorgehen, dann heißt das ja aber doch in den meisten Fällen maximal, dass Inhalte gelöscht werden oder werden die Leute wirklich richtig gehend belangt, die solche Sachen einstellen? Ja,
wie belangt man? Also belangen muss, und das ist auch ein Element, da finde ich, muss Politik viel mehr darüber reden, dass die existierenden Gesetze, und wir haben viele Gesetze, die einfach zum Teil nicht vollzogen werden. Die Leute können Sperrungsverfügungen machen, die können nach dem Telemediengesetz vorgehen. Das wird nicht getan. Stattdessen wird diskutiert, ob man noch ein Gesetz irgendwie obendrauf sich ausdenken könnte, wo die zwei davor schon nicht exekutiert werden. Hm. Also das ist das Politische. Aber um zu der Frage davor zu kommen, die Community-Regeln, die sind bei den Anbietern gegeben. Und was sie machen können, ist natürlich, die Leute auszuschließen. Die können die ja schlecht zu einem Ordnungsgeld verknacken. Das müssen dann staatliche Organisationen machen, wenn es diese Grenze überschreitet. Aber ganz klar, ein Electronic Arts, ein Ubisoft, alle möglichen Spielefirmen, die haben Regularien und dann wird gesperrt. Erst gibt es einen Warnschuss, dann wird oft gesperrt für 2 Tage und dann ist es für einen Monat weg und dann ist das Profil komplett weg. Das sind zum Beispiel ganz übliche Funktionen, die Anbieter in der Regel haben.
Ich glaube, man muss da aber echt unterscheiden zwischen den, was die Anbieter von den Spielen machen und was in Spielen angeboten wird. Und wenn man halt solche Plattformen wie Steam hat, die einfach einmal aus quasi den Spielen selbst besteht, aus einer eigenen Community, wo Leute interagieren können und halt dieser Distributionsplattform als solches. Weil was halt in Spielen selbst funktionieren mag, ist dann quasi innerhalb von Spiele-Communities nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Also da hatten wir auch drüber geredet, was dann teilweise einfach für Symbolik und sowas gefunden wird. Und während es zum Beispiel für ein Spiel von einem Publisher wie Ubisoft oder Activision einfach wirklich auch Community-Manager gibt oder halt auch ein dediziertes Team, das sich darum kümmert und das darauf aufpasst, ist es halt nochmal was komplett anderes, wenn man den Wilden Westen sieht, der dann teilweise auf sowas wie Steam stattfindet, aber halt auch, muss man ja sagen, auch dann Richtung Reddit oder überall, wo überall Spiele diskutiert werden kann. Twitter ist da ja auch jetzt keine Ausnahme, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja. Genau, ich wollte auch noch anmerken, also ich stimme einerseits zu, dass da politisch auch einfach mehr geltendes Gesetz durchgesetzt werden sollte. So. Und zumindest auf Steam kann ich aber sagen, ich glaube, viele Communities kriegen das besser geregelt, aber auf Steam beobachte ich halt eben gerade nicht, dass dort irgendwie rabiat gelöscht wird. So, wenn ich da einen bekennenden Neonazi melde, der den Führereid schwört, dann melde ich das, dann wird der Führereid gelöscht. Und jetzt steht da halt ein Zitat von Adolf Hitler. So, und da habe ich nicht den Eindruck, dass Steam da wirklich nachhaltig versucht, etwas dran zu ändern, dass dort Menschen ihre Propaganda verbreiten.
Aber das ist ja so ein allgemeines Netzproblem. Also da, ich finde, da muss man halt auch wirklich zum Beispiel über Twitter reden, was ja so an für sich mit Gaming überhaupt nichts zu tun hat. Aber ein absolutes Desaster ist, wenn es um die rechte Bewegung geht und was für Kommentare und Profile gesperrt werden und was dann unter Meinungsfreiheit fällt.
Genau, selbes Problem beobachte ich auch so. Da kann man auch Menschen mit SS-Helm im Profilbild melden und dann kriegt man die Antwort, dass kein Verstoß entdeckt wurde.
Da gibt es bestimmt Parallelen. Ich würde Sie aber bitten, doch nochmal mit mir zurück zur Games-Szene zu kommen. Und da gibt es ja auch immer mal wieder die Theorie, dass es möglicherweise doch auch in der Struktur des Spieles selbst liegt, dass die eben so kompetitiv beziehungsweise immer nur für die Sieger ausgelegt sind, ja gern auch eben für die männlichen Sieger. Und wir haben vor der Sendung gesprochen mit Jörg Friedrich, der ist Spieleentwickler und hat das Spiel Through the Darkest of Times entwickelt und der hat zum Beispiel diese Theorie.
Also in Through the Darkest of Times spielt man einen Widerstandskämpfer oder eine Widerstandskämpferin und versucht, zivilen Widerstand gegen die Nazis zu organisieren. Das heißt, man versucht, Flugblätter zu verteilen, Slogans an die Wände zu malen, all solche Dinge. Und ich denke, was das Spiel besonders macht, ist, dass man es aus einer Position der Machtlosigkeit spielt. Denn die Nazis werden immer stärker sein. Ich werde also nie der Held sein, der mit seinem Gewehr da durchläuft und die letztendlich besiegen kann, sondern es ist ganz klar, ich bin in der machtlosen Rolle, in der schwächeren Rolle.
Also das ist ja eine putzige Idee, dass wir im Grunde so eine inklusive Spielewelt brauchen und uns einfach vielleicht auch einsetzen sollten für so eine Art der Spielekultur. Aber ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich stelle mir die ein bisschen langweilig vor.
Absolut nicht. Nein, also da muss ich wirklich sagen, absolut nicht. Das ist, und das finde ich ist ein sehr, sehr großes Problem in dieser ganzen Debatte, weil alles, was wir machen, ist auf eine Handvoll Spiele zu gucken, die sich vielleicht mit dem Thema Krieg beschäftigen oder Schießerei oder wie auch immer, dass es einfach nicht nur Dutzende, sondern Hunderte, Tausende, Millionen anderer Spiele gibt, die sich noch nicht mal, wie in dem Fall, überhaupt mit Krieg oder irgendwas in der Art beschäftigen, die einfach eine Art, die auch nicht mit Kompetitivität sich beschäftigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es wird immer größer oder auch Spiele wie ein Stardew Valley, wo man nichts anderes macht, außer ein Farmer spielen und sich um sein Gemüse kümmern und irgendwie vielleicht mal eine Kuh kaufen. Also das sind Spiele, die haben Millionen von Spielern und die werden halt in dieser ganzen Debatte auch komplett ignoriert.
Klar, also es gibt eine Vielzahl von Spielen, man sollte das auf keinen Fall reduzieren. Ich glaube, wo der Herr Friedrich aber auch drauf hinaus wollte, ist, dass gerade, wenn es zum Beispiel um den Zweiten Weltkrieg geht, eben in diesen kompetitiven Verhältnissen, in diesem Auflösen des nationalsozialistischen Krieges in so einen Wettkampf, eben oft auch die politische Dimension völlig verloren geht. So, er sagte auch mal in einem anderen Interview, dass die Nazis in vielen Spielen, das sind halt die mit den schicksten Uniformen und mit den besten Panzern. So, und ich glaube, es ist zumindest ein wichtiger Hinweis, dass Spiele, die sich halt explizit auch thematisch eigentlich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen müssten, es nicht tun, sondern auch ja, auf dieser Ebene so ein bisschen Beihilfe leisten zur Normalisierung. So, und genau um diese Spiele kann ich auf Steam, zumindest auf Steam beobachten, formen sich dann eben auch Gruppierungen, die dann auch rassistische weiße Vorherrschaftsideen irgendwie entwickeln und verbreiten, weil die eben Nazi-Rhetorik im Zweifelsfall nicht als was Negatives wahrnehmen, sondern als was Neutrales.
Die Frage ist aber halt wirklich, warum wird denn immer der Fokus auf solche Spiele auch gelegt? Also gerade, wenn wir jetzt, weil bei mir ist es so, oder bei uns ist es so, wenn wir halt mit unserer Community reden, die wissen ja, dass es quasi auch noch andere Spiele gibt. Die wissen, die mögen vielleicht ihr Call of Duty, aber die spielen eben auch noch ihr Stardew Valley, ihr Journey, ihr was auch immer, auch andere Sachen eben. Aber die Frage ist, warum wird denn gerade zum Beispiel in Mainstream-Medien nur von diesen Spielen berichtet? Warum macht man nicht mal der breiten Masse bewusst, was es für andere Titel gibt und für andere Möglichkeiten? Warum wird das komplett ignoriert? Warum sagt man nicht Leuten, die vielleicht momentan noch gar kein Interesse an Spielen haben oder vielleicht ihr Candy Crush auf dem Handy spielen, warum sagt man nicht, hey, das gibt's übrigens auch noch? Das finde ich halt ein gigantisches Problem, dass es auch vollkommen reinspielt.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es halt leider immer doch noch die Horst Seehofers gibt, die noch nicht so ein eigenes Gefühl haben für diese Kultur und dann im Zweifel plakativ auf ein Vorurteil gehen, was sie im Bereich Bücher oder Filme gar nicht mehr nehmen würden. Ich meine, das ist ja medienübergreifend. Es gibt eine Riesenvielfalt und in dieser Vielfalt gibt es Sachen, die beschäftigen sich mit sowas wie Zweiten Weltkrieg auf eine reflektierte Art und Weise und andere, die tun es nicht. Die Frage ist, für Games leider, da sind wir noch nicht so weit, dass es wirklich ein gesellschaftliches Verständnis gibt für das Medium. Da müssen wir immer noch drum kämpfen.
Aber da gab es zumindest in den letzten Jahren nämlich da sehr, sehr große Fortschritte. Auf jeden Fall. Also ne, gerade in den klassischen Feuilletons haben wir immer mehr Berichte über Computerspiele. So, da sehe ich nicht, dass es da dieselben Probleme gibt, die es vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren gab. Und ich habe dann eher manchmal die Sorge, ich verstehe dieses Argument. Ich beobachte aber leider auch in der Diskussion, dass es oft so ein bisschen als Schutzbehauptung benutzt wird. Oh, alle anderen sind super undifferenziert und packen alle Spiele auf einen Haufen. Würde ich sagen, ja, mag im Einzelfall sein, ist in der Breite aber nicht mehr so. Und das sollte halt nicht davon ablenken, dass einerseits jetzt auch nicht jede Zeitung bei jedem Bericht über Computerspiele erstmal als ersten Satz schreibt, übrigens, es gibt hier eine Riesenvielfalt, das machen sie ja bei negativer Buchberichtbestattung auch nicht. So, da muss bei, wenn über Handke geschrieben wird, muss jetzt auch nicht geschrieben werden, dass alle anderen Autoren ja da völlig unverfängliche Ansichten haben. Computerspiele werden das auch nicht, dieses Privileg wahrscheinlich auch nicht genießen, dass sie jedes Mal am Anfang von so einem Bericht erstmal erklärt wird, dass ein Generalverdacht nicht angebracht ist. Ja. Aber man muss halt akzeptieren, dass in bestimmten Kontexten, zum Beispiel im Kontext der Radikalisierung und Normalisierung von rechtsextremen Inhalten, eben bestimmte Spiele eine Rolle spielen und dass man über die dann auch reden muss.
Definitiv, aber jetzt zum Beispiel, wenn wir uns einfach, wenn es mal ein Computerspiel auf die Titelseite von irgendwas schafft, dann kann man mir nicht sagen, dass das, also ich möchte nicht sagen, jemals in einem positiven Kontext passiert ist. Wann passiert das schon mal? Das Problem, wir reden über den Feuilleton, das ist aber nochmal was komplett anderes als keine Ahnung, wenn mal wieder ein Fortnite auf der Titelseite ist und mir erzählt wird, wie dumm es Kinder macht. Und das Problem, das ich da sehe, ist ein weitgreifenderes Problem. Dadurch, dass gerade im und ich denke auch, dass das mit zur Radikalisierung beitragen kann. Denn das Problem ist, dass wenn Gamer mitbekommen im Mainstream, dass über ihr Medium geschrieben wird, dann ist es in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade im Feuilleton ist, negativ. Das heißt, es wird negativ über sie berichtet und über etwas, womit sie sich sehr, sehr stark identifizieren. Das heißt, wir haben schon wieder diesen Beißreflex, über den wir geredet haben, dass erstmal quasi so eine Abwehrhaltung ist, was sie ja auch gerade gesagt haben, und einfach so eine Mauer aufgebaut wird und erstmal quasi dieses, nein, alle anderen haben Unrecht, ich muss da wieder angreifen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem, dass einfach dieses, wenn im Mainstream berichtet wird oder auch wenn es in irgendwelchen, keine Ahnung, TV-Serien oder sowas vorkommt, dann ist es ja meistens auch einfach dieses Klischeebild vom dicken, dummen Gamer, der irgendwo im Keller sitzt und vor sich hin zockt. Und also, gerade diese ganze Fortnite-Debatte hat das ja dann auch wieder gezeigt. Ja. Und ich glaube, das untermalt einfach oder das unterstützt diesen Beißreflex. Und der wiederum sorgt halt einfach in meinen Augen einfach oder unterfüttert auch die Radikalisierung, die stattfindet.
Ja, das ist eine spannende These. Würden Sie dagegen reden?
Ja, also ich halte für diesen Beißreflex nicht mehr für begründet. Mhm. Klar gibt es immer noch sehr tendenziöse Berichterstattung über Computerspiele. Die wird wahrscheinlich auch nie ganz aufhören, aber es gibt auch breite Berichterstattung zu Games-Themen, zu einer breiten Palette von Games-Themen, die sehr positiv ist, die jetzt nicht jedes Mal anfängt mit früher haben wir noch über Killerspiele geredet, jetzt ja, gibt es auch schlaue Spiele. Ja. So, genau. Da hat sich einfach was getan und mein Eindruck ist eher, dass eben diese, also wie gesagt, dass es so eine Art Schutzbehauptung ist. So, die anderen berichten immer falsch über uns. Deswegen reden wir jetzt nicht über das eigene Thema, nämlich Radikalisierung, sondern ne, ja. Man hat es auch, die Kolumne, die Rezo geschrieben hat, ist ja, bedient ja dieselbe Rhetorik. So, der Herr Seehofer hat was Doofes gesagt, stimme ich sofort zu. Aber dann geht es halt nur darum und eben nicht darum, dass da man Community-Arbeit machen könnte. Ja, oder.
Aber da muss man ja sagen, wodurch ist denn dieser Mechanismus wieder angetriggert worden? Wodurch ist es dann wieder gekommen? Leider durch eine blöde Aussage des Bundesinnenministers. Und ich glaube, da sind so viele schlaue Leute, Rezo haben sie eben genannt, aber auch ganz viele andere, die würden sich im Zweifel mit anderen Sachen lieber beschäftigen, aber müssen dann erstmal wieder diesen Reflex abwehren. Ich würde auch sagen, wir sind schon viel weiter als noch vor 10 Jahren. Aber manchmal fällt es zurück und das ist schade.
Ich fürchte, ich muss Sie jetzt leider an dieser Stelle abwürgen. Ich denke aber, wir sind uns sicher, dass ein differenzierterer Blick her muss, sowohl in die Tiefe als auch in die Breite. Also man sollte die Gaming-Community nicht über einen Kamm scheren, unter Generalverdacht stellen, das haben wir gelernt. Man sollte aber besser auch auf die Untergruppen achten, in denen Menschenhass geduldet oder verharmlost werden. Jeder Einzelne, aber auch die Branche. Ich danke Ihnen sehr, sehr für Ihren Besuch. Ray Grimm, Redaktionsleiterin von GamePro.de, einem der wichtigsten Portale für Games in Deutschland. Christian Huberts, Kultur- und Medienwissenschaftler und Autor bzw. Redakteur bei WASD. Und Felix Feig, der so gerne noch was gesagt hätte, Geschäftsführer des Branchenverbandes Game. Vielleicht noch ein Wort, Herr
Feig. Nur ein Wort. Eine gute Idee hätte ich noch hinzuzufügen. Ja. Wenn Politik sich dafür einsetzt, dass in Zukunft auch viel mehr Spiele aus Deutschland kommen, dann schaffen wir auch, unsere Geschichten aus Deutschland zu erzählen und die Community von hier aus zu begleiten. Ich glaube, das wäre auch eine gute Idee.
Vielen Dank.